At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder egal, wann du diesen Podcast hörst, wann du diese Zeit nimmst, diese besondere Folge zu hören. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass du wieder eingeschaltet hast bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und wie du weißt, geht es hier rund um das Thema Krebs. Und ich habe es mir so ein bisschen zur Aufgabe auch gemacht, nicht nur Betroffene zu interviewen und auch Angehörige, sondern vor allem euch auch Vereine vorzustellen. Und deswegen freue ich mich total, dass ich heute hier eine ganz wundervolle Person sitzen habe von einem ganz tollen Verein, nämlich die liebe Anita ist hier von Flüsterpost. Und ich würde euch gerne erklären, warum ich heute Anita hier sitzen habe, denn ich habe sie nicht persönlich auf der YesCon gesehen, aber ich habe eben Flüsterpost eben auf der YesCon den Stand auch gesehen und eben auch die Arbeit und vor allem auch haben Anita und eben ihr wundervolles Team von Flüsterpost den Shine a Light Award gewonnen. Und das fand ich so, so toll, dass es eben auch überhaupt diese Möglichkeit gibt, dass Yes We Cancer eben auch diese Möglichkeit gewährt, zusammen mit der Deutschen Postcode-Lotterie. Und daraufhin habe ich mir gedacht, Mensch, das hört sich so toll an und ich würde so gerne eben die liebe Anita natürlich auch interviewen. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass ich euch heute Anita vorstellen darf. Und zwar ist Anita Mitgründerin und Leiterin von dem Flüsterpost. Und ich finde diesen Namen schon alleine so schön. Also Flüsterpost, das hat ja so ein bisschen was auch Geheimnisvolles, aber auch was sehr, sehr Schönes, wenn man das hört. Und zwar gibt es Flüsterpost seit 21 Jahren. Und das ist ja schon Wahnsinn. Also gerade 21 Jahre, also was das auch für eine Entwicklung hat. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute auch darüber sprechen. Denn am 8.11.2015 hat Flüsterpost zum ersten Mal den Welttag für kinderkrebskranker Eltern herausgebracht und zelebriert ihn natürlich auch seitdem. Und ja, ihr Wunsch ist es natürlich noch viel mehr darüber aufzuklären und darüber auch zu informieren. Und Anita ist seit 2020 Sprecherin der bundesweiten Netzwerkes Interessengruppe Kinderkrebskranker Eltern. Und ich glaube, ich hätte ja noch so ungefähr 30.000 Sachen mehr erzählen können, aber dafür ist Anita ja heute hier, um euch das natürlich auch selber zu erzählen. Deswegen freue ich mich sehr, liebe Anita, dass wir es heute geschafft haben, am heißesten Tag Deutschlands, glaube ich, so ungefähr, by the way, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um uns ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen von Flüsterpost vom Beginn an. Aber stell dich doch gerne erstmal vor.
Ja, vielen Dank, liebe Kendra, für diese schöne Einführung und danke, dass ich hier sein darf, dass wir uns über die YesCon vernetzt haben und dazu ist ja die YesCon eben auch da. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf und über die Flüsterpost erzählen darf und auch über das, was uns wichtig ist. Ja, und hallo an alle, die diesen wunderbaren Podcast von Kendra hören und lieben. Und ja, bei uns hat es eben 2003 angefangen, die Idee, dass wir, das ist ein Arzt, der Professor Dr. Gerhard Trabert, der in erster Ausbildung auch soziale Arbeit studiert hat und dann nochmal Medizin. Wir beide haben uns dann im Krankenhaus, in einem Akutkrankenhaus kennengelernt seinerzeit. Ich habe dort 91 angefangen, den Sozialdienst aufzubauen und zu leiten. Und er kam 4-5 Jahre später und wir haben dann zusammen Krebspatienten, erwachsene Krebspatienten begleitet und die haben uns dann gefragt, das ist für mich und meinen Partner oder Partnerin ja schon schwierig, aber wie soll ich das dem Kind erklären und wie, ja, darf ich das überhaupt? dann fingen wir auch mal an, uns damit zu beschäftigen. Denn bei uns im Krankenhaus gab es keine Kinderstation und Kinder waren fast nie da. Und das ist auch heute ja leider meistens noch der Fall, dass Kinder in einem Krankenhaus eigentlich gar keinen Platz haben, es sei denn, es ist eine Kinderstation. Und das ist schade, weil die Kinder das dann ja auch gar nicht so kennenlernen können oder vielleicht das Krankenhaus auch irgendwas ganz Befremdliches ist oder auch Angst machen kann. Und wir befürworten unter anderem eben auch, die Kinder durchaus mitzunehmen und dass sie wissen, wo die erkrankte Person ist, wie das dort aussieht. Oder vielleicht kann man das auch per Video machen. Ja, zumindest, dass man Kontakt herstellt und die Kinder sich eine bessere Vorstellung machen können, wo das Elternteil oder die Bezugsperson ist. Ja, als wir damals recherchiert haben, gab es fast keine Angebote zur Unterstützung von Kindern krebskranker Eltern. Und auch heute ist es noch so, dass es nicht genug gibt. Du hast ja gesagt, dass ich die Sprecherin bin. Und insofern weiß ich auch, weil ich ein Verzeichnis aktualisiert habe von bundesweiten Angeboten zum Thema kinderkrebskranker Eltern, dass es so ungefähr um die 70 Angebote gibt, die aber sehr unterschiedlich sind. Und
das ist ja nichts.
Nein. Und gerade in ländlichen Gebieten oder in Norddeutschland ist es auch nicht so gut, das Angebot. Und es gibt viel mehr Angebote, zum Beispiel für krebskranke Kinder oder auch für trauernde Kinder. Aber auch da gibt es noch Luft nach oben. Also da kann man noch viel machen. Und wir haben uns damals, Gerhard und ich, entschieden, unseren Fokus auf Krebs zu legen und eben krebskranke, kinderkrebskranke Eltern, weil diese Kinder bisher auch immer noch zu wenig Beachtung bekommen. Ja, sie erleben, dass Elternteile krank sind. Es gibt ja auch noch viele andere schwere Krankheiten, die auch das Leben auf den Kopf stellen. Deswegen könnte man natürlich auch Beratungsstellen gebrauchen, die heißen Kinder chronisch kranker Eltern, ganz klar. Ja, es gibt ja auch noch viele andere Krankheiten.
Klar.
Wir haben uns eben auf Krebs spezialisiert, weil es eben in der Gesellschaft sehr weit verbreitet ist und auch noch ein großes Tabuthema ist, zumindest was die Gefühle angeht oder die Sorgen und die Ängste. Es wird ja viel über fachliche Möglichkeiten, medizinische Möglichkeiten gesprochen und auch über Krebs allgemein, aber eben nicht, wie man in der Familie damit umgeht. Und es ist auch nirgends in der Ausbildung platziert. Ja, das ist auch unsere Vorstellung, unser Wunsch, dass es bei den Bildungseinrichtungen in der Ausbildung oder bei den medizinisch-pflegerischen, therapeutischen Ausbildungen auch Raum bekommt. Mhm. Nämlich, wie spreche ich mit Kindern über schwerwiegende Erkrankungen oder auch über Sterben, Tod, Trauer und Abschied. Und Trauer beginnt ja nicht erst, wenn eine schwere Erkrankung nicht mehr heilbar ist, sondern die Trauer beginnt schon ganz am Anfang, wenn die Diagnose gestellt wird. Oft sehr unbewusst, aber das Leben verändert sich so, dass nichts mehr ist, wie es vorher war.
Richtig.
Und es wird auch in der Regel nicht mehr ganz so, wie es war. Wir sagen immer, es wird anders und es kann auch wieder gut werden.
Richtig.
Aber es wird nicht mehr so, wie es war. Nur das ist ein Prozess für die Erwachsenen, auch für die Kinder. Und das braucht ganz viel Zeit. Aber dafür sind wir auch da, dass wir die Familien in ihrer ganz individuellen Situation jederzeit, ob es am Anfang ist der Diagnose oder im Laufe der Therapie oder vielleicht auch gegen Ende oder auch wenn man weiß, dass die Krankheit nicht geheilt werden kann. Uns ist es egal, wann die Personen sich melden. Jeder kann sich jederzeit melden und es ist immer gut.
Ja.
Immer. In der Regel melden sich die Erwachsenen bei uns, entweder per Telefon oder per Mail. Wir arbeiten auch und wir nutzen auch WhatsApp, Signal, was die klassischen Beratungsstellen nicht machen, wegen dem Datenschutz, wegen DSGVO.
Okay, klar. Ja.
Aber wir haben einfach gemerkt, dass es ein sehr gutes Medium auch Social Media ist, um in Kontakt zu sein, ganz schnell auch mal Nachrichten auszutauschen.
Ja.
Und das nutzen wir mit den Eltern und auch mit den Kindern, Jugendlichen und übrigens auch jungen Erwachsenen. Wir haben keine Altersbegrenzung, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen,
wow,
weder nach unten noch nach oben.
Ja.
Denn auch als junge erwachsene Person kann man große Ängste und Sorgen haben. Und vor allen Dingen ist es ja manchmal auch so, dass wenn mehrere Altersstufen in der Familie sind, dass die Älteren sich schnell für die Jüngeren verantwortlich fühlen und dann für die Erziehung oder für Haushalt eine Erwachsenenrolle einnehmen und viel zu viel Verantwortung tragen. Und darauf achten wir dann eben auch. Mhm. Ja, es ist gut, dass Kinder sich beteiligen. Das ist auch wichtig, dass sie den Prozess mitgestalten können, dass sie Bescheid wissen, vor allen Dingen, was ist das für eine Erkrankung? Wie wird sich der Alltag verändern? Was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten? Und wie kann ich helfen? Ja, Kinder fragen sich das auch. Und deswegen haben wir auch eine Kinderbroschüre geschrieben, die meines Wissens im Moment noch einzigartig ist in Deutschland, und einen Bastelwürfel. Diese Materialien und auch noch Kinderbücher, die Gerhard geschrieben hat, und verschiedene Flyer geben wir den Familien an die Hand oder auch den Multiplikatoren, den Fachkolleginnen und Kollegen, die Familien begleiten, weil es eben auch nochmal eine gute Möglichkeit ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, wenn man so einen Bastelwürfel faltet und Bilder betrachten kann oder kurze Informationen gemeinsam lesen kann und darüber sprechen kann. Und ja, die Kinder dann ins Boot geholt werden und dann eben nicht ausgegrenzt sind und sich alleine fühlen und vielleicht auch mit ihren Gedanken, Fragen, Sorgen und Ängsten und Fantasien alleine gelassen werden. Denn das kann viel schlimmer sein, als wenn man die Wahrheit sagt. Ja?
Ja.
Und wir haben auch so ein paar Leitsätze, dass eben die Eltern den Kindern viel mehr vertrauen sollten, also Erwachsene allgemein, nicht nur die Eltern, auch Großeltern und andere Verwandte oder Freunde, dass man ihnen viel mehr zutrauen kann und dass sie, alt genug sind, wenn man altersgemäß mit ihnen spricht, sich auch mit solchen Themen auseinandersetzen können.
Ja.
Und auch sollten, weil sie ja lernen können dadurch. Sie können lernen und stärker werden für neue Herausforderungen im Leben. Hm. Das ist so das Ziel. Und vor allen Dingen können wir dadurch verhindern, dass Kinder in ihrer Entwicklung gestört werden. Also es gibt Studien weltweit, die belegen, dass wenn Kinder bei chronischen Erkrankungen der Erwachsenen nicht informiert werden, sagen wir mal, nicht ja zeitnah, also langfristig nicht informiert werden, dann kann es sein, dass sie sehr belastet sind, weil sie nicht wissen, was los ist und ihre Fantasien verrückt spielen und ihre Ängste und sie sich alleine fühlen und sich auch nicht trauen zu fragen. Ja, das kann auch passieren, weil Kinder ja sehr genau beobachten, was passiert um sie herum. Jeder, der Kinder kennt, mit ihnen zu tun hat, weiß das, dass Kinder riesen Ohren haben und eben dann auch verstehen wollen, ja, was passiert denn da jetzt? Und vor allen Dingen, hat das mit mir zu tun? Bin ich vielleicht schuld daran? Mhm. Also das Thema Schuld ist ein Riesenthema, was wir auch besprechen.
Ja,
auch bei den Erwachsenen. Ja, viele Erwachsene fühlen sich ja auch schuldig, dass sie vielleicht schlecht gelebt haben, sich schlecht ernährt haben und deswegen Krebs bekommen haben, ja, Stress hatten.
Ja.
Und das kann ganz, ganz belastend sein. Und Kinder können sich auch schuldig fühlen. Das fängt schon an bei jüngeren Kindern, die mit ihrem Elternteil, was erkrankt ist, oder die andere Person, die erkrankt ist, vielleicht gespielt haben, gebalgt haben und dann hat das Kind dem Vater oder der Mutter in den Bauch getreten oder geboxt im Spielen, ja. Und dann ist da eben der Krebs im Bauch. Und dann denkt das Kind, oh wow, ich habe das vielleicht verursacht, ja.
Okay,
krass. Oder ein Junge hat mir mal gesagt, mein Bruder ist schuld, dass meine Mama Krebs hat. Mama hatte Brustkrebs, der junge Bruder, dreijährige, schlief im Elternbett, drehte sich nachts und hat der Mama natürlich aus Versehen mit seinen Füßen in die Brust getreten. Die Mama hatte dann Schmerzen, ist zum Arzt und 2 Wochen vorher hatte sie eine Vorsorgeuntersuchung und es war nichts. Und da hat sich wahrscheinlich durch diesen Tritt etwas entzündet, was schon da war, aber man vorher nicht gesehen hat.
Ja.
Und es war tatsächlich ein bösartiger Tumor in der Brust. Und der 9-jährige Bruder, ich habe die Familie begleitet, der sagte das dann zu mir. Und ich war ja schon mal froh, dass er es überhaupt gesagt hat.
Genau, ja.
Ja, dass er es ausgesprochen hat.
Ja, total wichtig, ja.
Das ist so wichtig, deswegen, wir müssen die Kinder auch ermutigen, über ihre Gedanken, ihre Fragen, ihre Sorgen, ihre Ängste zu sprechen oder auch über ihre Ideen, was alles so in ihren Köpfen ist. Und sie sind ja sehr kreativ, die Kinder, wenn wir sie lassen. Ja, also es war toll, dass er das gesagt hat. Und dann habe ich ihm erklärt, also von einem Tritt kann kein Krebs entstehen. Das ist ganz wichtig, dass du das weißt. Es müssen ganz viele Dinge zusammenkommen, dass bei einem Menschen Krebs entsteht.
Ja.
Die Wissenschaftler wissen heute auch noch nicht, warum der eine Mensch Krebs hat, der halt ganz gesund gelebt hat, und der andere, der hat nicht so gesund gelebt, der ist aber gesund, ja?
Ja, ja,
außer wenn Krebserkrankungen erblich bedingt sind, ja, dann kann man natürlich Rückschlüsse ziehen und kann auch Vorsichtsmaßnahmen treffen. Also ich will damit sagen, es ist ganz wichtig für uns, dass wir den Erwachsenen erklären, warum es wichtig ist, mit Kindern offen zu sprechen. Nämlich, wenn man das langfristig nicht macht und die Kinder eben alleine sind, dann können sie ja psychisch, psychosomatisch reagieren. Das heißt, sie können Verhaltensänderungen zeigen. Sie ziehen sich zurück. Sie werden vielleicht auch schneller aggressiv. Das haben wir mit jüngeren Kindern häufiger im Kindergarten mit Jungs, die dann da sehr auffällig sind. Also es ist wichtig, dass Eltern oder Erwachsene die Kinder, wenn so eine schwerwiegende Erkrankung in der Familie ist, beobachten in ihrem Verhalten. Auch wenn die Kinder schon Bescheid wissen, weil sowas kann sich ja auch mit der Zeit entwickeln. Ne? Und zum Beispiel Schlafstörungen können noch sein, Albträume oder massive Ängste, Trennungsängste. Bei jüngeren Kindern einnässen, Daumen lutschen, dass es wiederkommt. Das können Signale sein, dass Kinder nicht alleine schlafen wollen. Das ist dann auch vollkommen in Ordnung, wenn die Kinder dann wieder im Elternbett schlafen, wenn das für die Eltern in Ordnung ist. Oder man kann auch eine Matratze unten an, neben das Bett legen, dass die Kinder im selben Zimmer schlafen, wenn sie Angst haben. Und so, ja, ist es wichtig, dass Eltern ihre Kinder beobachten. Und zum Beispiel gibt es auch Kinder, die in der Schule funktionieren. Ja, die haben gute Noten, alles gut. Aber denen geht es oft dann auch nicht so gut, wenn sie zu Hause sind oder wenn sie bei der erkrankten Person sind, weil sie mitleiden, weil sie sich vielleicht auch hilflos fühlen. Und dann gibt es Kinder, die in der Schule sich nicht konzentrieren können, weil sie nicht bei der erkrankten Person sind und das Gefühl haben, sie haben keine Kontrolle, sie wissen nicht, was zu Hause passiert und haben Angst und sind dann abgelenkt. Ja. Und genauso mit Kindergartenkindern, ne, die sehr unterschiedlich reagieren können. Wir beobachten auch, dass Mädchen, gerade auch in der Pubertät, eher die Tendenz haben, im Haushalt zu helfen, jüngere Geschwister zu betreuen, ja, viele Aufgaben zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen. Da muss man wirklich aufpassen. Aber klar, Kinder können und sollen sich auch beteiligen. Ja, wenn dass sie vielleicht auch mal mit dem Hund öfter rausgehen oder den Müll rausbringen. Aber eben keine Erwachsenenrolle einnehmen, das ist wichtig.
Ja.
Wir hatten auch schon Familien, in denen junge Erwachsene Ausbildung angefangen haben und die dann abgebrochen haben, weil die Mutter gestorben war, ein jüngeres Geschwisterkind da war, der Vater arbeiten gegangen ist und diese junge Frau sich verantwortlich gefühlt hat.
Oh.
Ja. Also das kann massive Auswirkungen haben, bis hin zu chronischen Erkrankungen, die Kinder, Jugendliche entwickeln können. Ich hatte eine Begleitung von einer jungen Frau, deren beide Elternteile an Krebs erkrankt waren. Das haben wir auch leider öfter. Sie hat einen Waschzwang entwickelt. Sie war dann natürlich auch in therapeutischer Behandlung, weil wir ja keine Therapie machen. Wir machen Krisenintervention, Hilfe zur Selbsthilfe, Gesundheitsförderung. Und wenn wir feststellen, dass noch mehr Hilfe gebraucht wird, dann sagen wir das auch.
Ja.
Und manchmal können wir auch vermitteln, wenn es passt. Ja.
Mhm.
Kommt auch immer darauf an, um welche Themen es dann geht. Ja.
Ja, klar.
Also es kann sogar sein, dass manche Kinder mit Selbstmordgedanken sich tragen, ja, weil die dann sagen, also wenn meine Mama irgendwas passiert, dann will ich ja auch nicht mehr auf der Welt sein. Das habe ich auch nicht so selten gehabt, ja.
Ja.
Bisher hat es niemand umgesetzt, dass ich es wüsste, aber man muss es ernst nehmen auf jeden Fall, ne? Und das A und O ist die offene Kommunikation, aber eben altersgemäß. Und dabei helfen wir auch.
Mhm.
Wenn sich zum Beispiel eine Familie meldet oder eine Person meldet, dann besprechen wir am Telefon oder auch per Mail die wichtigsten Fakten, sage ich mal. Wer ist wann erkrankt? Wie alt ist die erkrankte Person? Wie viele Kinder gibt es? Wie alt sind die Kinder? Gibt es Partner, Partnerin? Wer ist noch wichtig als Bezugsperson? Welche Erkrankung ist es genau? Welche Behandlung ist bisher erfolgt? Und was wissen die Kinder? Und wie haben die Kinder reagiert? Das besprechen wir gemeinsam. Wir machen quasi so eine Situationsanalyse. Wie ist der aktuelle Stand? Und dann können wir auch auf die Fragen eingehen. Wir können schon vieles am Telefon klären oder auch schriftlich. Und wenn die Menschen von weiter her sich melden und vor Ort gerne eine Unterstützung möchten, dann schauen wir auch, wo gibt es denn vor Ort Unterstützung. Aber jeder kann sich bei uns auch jederzeit wieder melden, da wir ja bundesweite Beratung machen. Wir können zum Beispiel telefonieren per Mail oder auch per Video telefonieren. Schade ist es natürlich immer für die Kinder. Per Video kann man nicht so gut miteinander agieren, als wenn man sich sieht, ne?
Ja,
das ist klar. Aber wir bemühen uns auch wirklich immer um eine gute Unterstützung der Familien, auch vor Ort, wenn die das möchten.
Mhm.
Ja. Wir haben ja auch Empfehlungen entwickelt, die in unserem Flyer stehen, auf unserer Website stehen, worauf man achten kann, wenn man mit Kindern spricht. Und da gibt es auch einen Leitsatz, der heißt: Ich muss nicht immer sofort alles meinem Kind sagen, was ich weiß, aber alles, was ich sage, muss wahr sein. Das heißt, keine Lügen, keine Beschönigungen und auch von der Wortwahl her den Mut haben, wirklich das Wort Krebs zu benutzen. Manche Erwachsene sagen im schlechtesten Fall, sage ich mal, sie haben eine schwere Krankheit. Das ist insofern schlecht, weil die Kinder dann nicht wissen, was ist das. Sie können das nicht einordnen. Und das schwer kann alles Mögliche sein.
Ja.
Das lässt also alle Fantasien offen.
Ja.
Manche Erwachsene sagen, ich habe einen Tumor. Das ist nur teilweise richtig, weil das Wort Tumor ja der Oberbegriff ist für eine Erkrankung von, also eine Entwicklung von Zellen, die sich unkontrolliert vermehren und die da eigentlich nicht hingehören. Das sind die Tumore.
Mhm.
Und da gibt es gutartige und bösartige Tumore. Und wenn man das nicht erklärt, dass eben die bösartigen Tumore Krebs genannt werden, dann kann man da leicht was verwechseln. Ja, es hat zum Beispiel ein Junge in der Schule, wir gehen auch in Schulen, sprechen dort zusammen mit den Lehrern und den SchülerInnen jeder Altersstufe über Krebs allgemein, was man dagegen tun kann, aber auch dann, wie man überhaupt mit Herausforderungen des Lebens, mit Krankheit und anderen Herausforderungen umgehen kann. Das ist immer ganz, ganz toll. Das mache ich sehr gerne. Ich erinnere mich an einen Jungen, der sagte, ein Tumor ist immer im Kopf. Dann habe ich gesagt, aha, wie kommst du darauf? Ja, weil man sagt doch immer Hirntumor. Und es stimmt, ja.
Mhm.
Also Kinder nehmen uns ja beim Wort und sie machen sich sofort Bilder im Kopf, wenn sie wirken. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast recht. Man sagt immer Hirntumor, man sagt nie Hirnkrebs. Ich habe das noch nie gehört. Und dann habe ich ihm gefragt, weißt du denn, was ein Tumor ist, ja, oder wissen die anderen Kinder? Und so haben wir das dann aufgeklärt. Und das war schon mal sehr wichtig, ne? Ja. Dass wir das klären konnten, dass sie verstanden haben, was da der Unterschied ist. Ja, und wenn Erwachsene sagen, ich benutze lieber das Wort Tumor, dann frage ich, warum? Das hat ja Gründe, ne? Wenn sich jemand dafür entscheidet. Meistens ist es so, dass sie dann sagen, ja, aber wenn ich das Wort Krebs ausspreche, dann denken doch die Kinder vielleicht sofort, dass ich daran sterben könnte. Und das möchte ich nicht.
Mhm.
Mhm. Was absolut verständlich ist, ja?
Ja, ja.
Diese Reaktion. Nur, wir sagen dann, ja, das mag sein, aber auch diese Frage ist legitim, ja, dass Kinder vielleicht dann sagen, oh je, du hast Krebs, musst du sterben.
Ja.
Kann man denn darauf antworten? Ja, und da helfen wir ihnen, Antworten zu finden. Zum Beispiel kann man sagen, im Moment deutet nichts darauf hin. Ja. Aber wenn ich es weiß, wenn ich es wissen sollte, wenn es wirklich mal so weit wäre, würde ich es dir rechtzeitig sagen. Und das ist ein ganz zentraler Satz. Ja. Mhm. Das kann man auch immer sagen, wenn man nicht genau weiß, was man antworten soll. Ja. Dann kann man sagen, du, das weiß ich jetzt auch gerade nicht, was du mich da gefragt hast, aber entweder wir gehen mal zusammen auf die Suche nach einer Antwort oder ich verspreche dir, wenn ich es weiß, sage ich es dir.
Mhm.
Und das entspannt und gibt den Kindern auch das Vertrauen, aha, sie können sich jetzt erstmal wieder zurücklehnen und ihre Sachen machen und sie wissen, sie werden informiert, wenn es wirklich wichtig ist.
Mhm.
Und solche wichtigen kleinen Tipps geben wir in der Begleitung der Familie. Das kann man ganz am Anfang schon machen, im ersten Gespräch oder halt im Verlauf, ja, je nachdem, wie die Situation ist. Und manche Erwachsene rufen an, am Anfang der Diagnose, was super ist, weil sie sagen, ich will jetzt sofort wissen, wie ich mit meinem Kind umgehen kann. Weil ich habe einfach Sorge, ne, dass ich da irgendwas nicht richtig mache.
Ja.
Und dann sprechen wir drüber und ermutigen die Person, dass sie offen redet und je nachdem, wie die Konstellation ist, wenn es verschiedene Altersgruppen gibt. Wichtig ist, dass am Anfang das erste Gespräch nach Möglichkeit mit der ganzen Familie stattfinden sollte. Warum? Weil dann alle die Chance haben zu hören, was gesagt wurde. Manchmal ist es so, dass sich auch Gespräche ergeben zwischen einem Elternteil und einem der Kinder. Und dann ist es so, ja, es ist klar, dann kann man das natürlich auch machen. Aber ich sage dann immer, wichtig ist dann nochmal ein Gespräch als Familie zu machen, wo man nochmal informiert und sagt, so ist die Situation jetzt im Moment und habt ihr Fragen dazu? Lasst uns offen reden. Es ist wichtig, dass wir offen miteinander sind, denn wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, dann können wir uns gar nicht richtig verstehen und auch nicht gut unterstützen gegenseitig.
Genau, ja.
Und was Erwachsene auch machen können, dass sie den Kindern erlauben, erstens mal alle Fragen zu stellen, aber auch mit anderen Menschen zu sprechen. Dass sie ihnen keinen Maulkorb anlegen und sagen, ja, du darfst nur intern und nicht außerhalb. Also wenn Erwachsene uns sowas sagt, dann fragen wir natürlich auch wieder, warum ist es ihnen wichtig, dass es in der Familie bleibt? Haben sie vor irgendwas Angst oder hast du vor irgendwas Angst?
Verstehe ich, ja.
Denn bei allem, wo es Grenzen gibt, hat es auch Gründe. Und es ist wichtig, auch für uns zu verstehen, wo steht denn die erwachsene Person mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten und vielleicht auch Erfahrungen aus der Kindheit, die sie geprägt haben. Und dann kann man auch viel besser verstehen, warum sie so und so reagieren. Und übrigens kann man auch Kinder viel besser verstehen, wenn man die Eltern kennt. Weil die Kinder sich ja in der Regel an den Eltern orientieren.
Ja.
Beobachten und vieles übernehmen. Die Kinder sind ja ganz oft der Spiegel der Eltern.
Genau.
Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir auch die Eltern kennenlernen können, nach Möglichkeit. Mindestens ein Elternteil wäre gut. Und dann können wir auch viel besser verstehen, warum Kinder so und so reagieren.
Ja.
Aber das A und O ist eben die offene Kommunikation. Und das kann man in so einem Familiengespräch gemeinsam klären. Und wenn dann nochmal das Bedürfnis besteht, danach unter vier Augen untereinander zu sprechen, dann kann man das ja machen, ja. Dann kann man ja auch sagen, also wenn ihr wollt, wir können jederzeit auch nochmal zusammen alleine sprechen, also zu zweit, zu dritt, wie auch immer, und uns da separat Zeit nehmen. Und das auch ruhig mal in ein paar Abständen immer mal wiederholen, zu sagen, so, wir würden uns jetzt gerne nochmal mit euch zusammensetzen. Habt ihr Interesse zu erfahren, wie der aktuelle Stand ist, falls ihr das noch nicht alle wisst. Man kann das auch mit den Kindern einzeln aushandeln und fragen, wie viel möchtest du wissen? Darf ich dich denn ab und zu mal fragen, wie es dir geht, wenn du nichts sagst? Ich möchte, dass es dir gut geht. Und wenn du von dir aus nichts sagst, dann würde ich dich einfach gern ansprechen. Ist das okay? Weil es Kinder gibt, die das gut finden und andere sagen, oh nee, ich melde mich schon, wenn ich was wissen will. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch, solange es dem Kind und dem Erwachsenen auch gut geht damit. Ja? Und mir fällt jetzt gerade das Thema Grenzen ein. Wir haben ja, wir haben es ja immer mit Grenzen zu tun, mit unseren eigenen Grenzen. Was ist für uns gut? Wie weit können wir gehen und wo, ja, fühlen wir uns vielleicht nicht so sicher oder haben Angst, und das ist ja eine Grenze. Und das ist wichtig, dass wir das auch spüren und wahrnehmen und akzeptieren, aber auch darüber nachdenken, was steckt dahinter. Das gilt für Erwachsene wie auch für Kinder. Kinder jeder Altersstufe. Also wenn ich Kinder sage, dann meine ich immer alle Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Ja. Eben da nochmal bei sich zu schauen, was macht mir Schwierigkeiten, inwiefern hat es mit der Realität zu tun, oder vielleicht ist es auch nur meine Fantasie. Ja. Das können wir alles gemeinsam aufdröseln, sozusagen, besprechen, und ja, damit man sich selber besser versteht und auch besser mitteilen kann den anderen und auch die anderen besser versteht. Und ich hatte jetzt gerade noch einen Gedanken, jetzt ist er weg im Moment. Auf jeden Fall ist es wichtig, offen zu reden und auch immer wieder das Angebot zu machen. Ja. Dass die Kinder auch mit ihren Freunden reden können. Und dass man auch überlegt, wie gehen wir um mit Kindergarten, mit Schule? Wer ist eine Vertrauensperson, mit der wir sprechen können? Und auch gemeinsam festlegt, wer spricht denn mit dieser Person? Und nicht über den Kopf der Kinder hinweg. Das ist auch wichtig, dass die Kinder Bescheid wissen im Vorfeld, auch mitreden können, mitentscheiden können, wer darf das wissen, soll das wissen oder wer vielleicht nicht und warum.
Ja.
Warum sollen die das nicht wissen? Weil da auch wieder irgendwelche Ängste dahinter stehen können.
Na klar.
Ich finde solche Familiengespräche ganz toll, weil wenn wir sie mit begleiten, oft die Kinder und Erwachsenen sich ein bisschen sicherer fühlen und dann sich mehr trauen, ihre Gedanken auszudrücken.
Mhm.
Ja.
Ja.
Weil ganz klar, der erste Impuls von Eltern ist, erstmal Kinder schützen zu wollen.
Na klar.
Ganz normal und auch in Ordnung. Aber dann muss man noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, so, ist das jetzt wirklich gut und sinnvoll? Oder nehme ich den Kindern etwas? Nehme ich ihnen die Chance zu lernen, zu wachsen und sich zu beteiligen?
Ja.
Wenn man sich vorstellt, dass eine Krebserkrankung nicht heilbar ist, ist ja leider immer noch statistisch gesehen zu 40% der Fall, also 60% überleben, werden gesund, und viele andere leben ja auch noch eine Weile damit, ja, zum Glück. Deswegen ist es wichtig, auch aufzuklären und zu sagen, ja, also die meisten Menschen können geheilt werden. Das ist schon mal ja eine ganz tolle Information. Jetzt bin ich wieder geschweift, weil mir immer so viel durch den Kopf geht. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, tut mir leid, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Das macht nichts.
Ja, es kommt vielleicht wieder. Jedenfalls, genau. das offene Gespräch ist zentral. Und
ja,
genau. Was ich noch nicht gesagt habe, wenn, ich weiß jetzt wieder, es ging um die Grenzen, ja.
Ah ja, okay.
Dass wir die Grenzen beachten, aber auch hinterfragen. Und ich sag immer, wenn Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene nicht mit uns sprechen wollen, also dass vielleicht nur eine Person oder zwei aus der Familie mit uns offen sprechen können wollen, dann wünsche ich mir immer ein Gespräch wenigstens, dass ich erklären darf, was wir machen und dann nochmal darauf hinweise, es ist vollkommen okay, wenn du jetzt nicht reden möchtest, aber achte auf dich. Achte auf dich, wie es dir geht im Laufe der Zeit. Denn
ja.
Es kann sein, dass es dir gut geht damit, dass du gute Wege findest, aber es kann auch sein, dass du dich über einen längeren Zeitraum schlecht fühlst, dass dir übel ist, dass du keinen Appetit hast oder dass du keine Lust auf Menschen hast, dass du dich einigeln möchtest, die Decke über den Kopf, dass du keine Lust mehr hast, in die Schule zu gehen, dass du Albträume hast. Also ganz viele Dinge, die das den Alltag erschweren. Ne? Und dann überleg mal, ob das vielleicht mit der Lebenssituation zusammenhängen kann und finde jemand, mit dem du darüber reden kannst, denn das ist ganz wichtig. Sich die Dinge von der Seele reden, mit Vertrauenspersonen und dann kann man gemeinsam Ideen entwickeln und ist auch nicht mehr so alleine.
Ja. Ja, ich finde das so wichtig, das, was du auch sagst. Also ich erinnere mich selber, ich war ja schon älter in dem Sinne, aber ich war eben auch noch die Jüngste, als meine Mutter damals erkrankt ist und sie ist ja auch zweimal an Brustkrebs erkrankt unter anderem und beim letzten Mal hat er halt komplett gestreut, sodass dann eben auch Knochenmetastasen dann auch da war. Und mit uns wurde nie geredet, beziehungsweise mit meiner Schwester wurde am meisten geredet, aber mit mir wurde nicht geredet. Und ich war zu dem Zeitpunkt, als es Mama sehr schlecht ging, da war ich ungefähr so 15, 16, als die erste Diagnose dann eben ausgebrochen ist. Und ich hätte es mir gewünscht. Nur damals war es eben noch so, dass man selber als, also wie mein Vater, so auch wie meine Mutter halt so eine Ängste entwickelt hat, dass man gar nicht wusste, wie kann man das mit den Kindern kommunizieren, genau. Dann eben auch. Und es war eigentlich so, dass ich das schon wusste, dass sie sterben wird. Und deswegen möchte ich das gerne einmal kurz aufgreifen, was du eben auch erzählt hast, weil die Kinder, die malen sich ja solche Schreckensszenarien aus und sie merken sich vor allem auch alles und sie wissen auch sehr, sehr viel und sie bekommen auch unglaublich viel mit. Ich habe das halt auch geträumt, dass meine Mutter sterben wird und ich habe dann eben auch diesen Drang gespürt, dass ich auch nicht mehr leben möchte und ich habe diesen Suizidversuch begonnen. Und weil ich mir eben dachte, wenn meine Mutter geht, sie war alles für mich dann eben auch, dann möchte ich einfach nicht mehr hier sein. Und was das mit einem Kind macht oder eben auch mit einem sehr jungen Menschen dann eben auch, das brauche ich hier gar nicht weiter ausführen, ja. Da kann man gerne dann eben bei mir auf Profil schauen und sich meine Geschichte dann eben auch anhören. Aber ich finde es eben so, so wichtig dann eben auch, als ich dann selber die Diagnose 2018 hatte, ich wusste auch nicht richtig, wie ich es den Kindern sage. Aber, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was du eben auch gesagt hast, mir war es von Anfang an, obwohl die Kinder auch noch relativ klein waren, also unsere Tochter war 5, der Große war 11, wir haben ihnen sofort die Wahrheit gesagt, weil das war für mich ganz, ganz wichtig. Und es kam auch die Frage von meinem Sohn, Mama, wirst du auch sterben wie Oma? Also wir haben ihm auch erzählt, dass seine richtige Oma eben auch an Krebs gestorben ist. Und da habe ich aber sofort zu ihm gesagt, in der Sekunde genau, nein, da habe ich keine Zeit für. und deswegen habe ich mir damals eigentlich schon gewünscht, dass ich verstanden hätte oder beziehungsweise ich wurde super gut begleitet von Onkologen, vom ganzen Team her. Aber ich wusste nicht, wie kann ich es meinen Kindern eben behutsam beibringen und eben auch diese, dass sie diese Ängste nicht entwickeln, vor allem auch, und dass sie diese Ängste eben auch nicht später entwickeln. Und da war ich sehr hilflos. Und deswegen finde ich das, was ihr macht, also ich hätte euch damals schon sehr, sehr gerne gekannt und hätte mir wahrscheinlich dann auch direkt dann auch Hilfe geholt, aber ich wusste es da zu dem Zeitpunkt eben auch noch nicht, weil 2018, klar, gab es schon Social Media und alles, aber es war noch nicht so, wie es heutzutage ist, dann eben 6 Jahre später. Und deswegen finde ich euren Verein so, so wichtig. Und ich weiß genau, was mit so kleinen Kinderseelen passieren kann, wenn sie eben diese Ängste haben, dass ihre Mama krank ist, dass ihr Papa krank ist und dass sie sich gar nicht trauen, was zu sagen, dass sie dann selber innerlich so verletzt sind und so ängstlich sind, ja, dass sie eben selber dann auch nicht mehr zur Schule gehen wollen, nicht mehr mit ihren Freunden spielen möchten. Und ich finde es so wundervoll, wie du das auch eben mit uns geteilt hast, auch diese Geschichten auch mit uns geteilt hast, wo du die Kinder begleitet auch hast, dann eben auch, genauso wie dann der Junge dann gesagt hat, dass der kleinere Bruder eben schuld ist an der Krebsdiagnose, weil eben die Mama getreten worden ist in die Brust, so dass dann eben erstmal das aufgetaucht ist, dass eben der Tumor dann eben auch da war und bösartig war, wo man ihn vorher nicht sehen konnte. Was das im Kopf mit einem Kind macht, ja, das brauchen wir uns hier gar nicht ausmalen, und was das aber auch dann mit sich ziehen kann, wenn man eben darüber nicht spricht, und das kann ja auch noch viele, viele Jahre später dann auch erst passieren. Es kann ja erst alles normal sein und irgendwann bricht es aber ein. Irgendwann kommt es komplett zurück.
Ja.
Oder?
Ja, absolut.
Ja.
Das kann passieren. Und deswegen ist es auch unheimlich wichtig, es nicht einfach wegzuschieben, wegzudrücken. Ja. Man kann das vielleicht mal eine Zeit lang machen und wenn man wichtige Aufgaben zu erfüllen hat. Aber wenn solche Erinnerungen kommen, dann sollte man sie auch ernst nehmen und sich Unterstützung holen und nochmal Revue passieren lassen. Ja, was ist es, was mich da nicht loslässt, was immer wieder kommt und warum ist das so? Und das heißt nicht, dass jeder Mensch dann in der Situation Therapie braucht. Nein.
Nein.
Es ist ja auch manchmal so die Angst oder der Wunsch von Erwachsenen, wenn sie sich bei uns melden, dass sie sagen, ist mein Kind jetzt krank, weil es so und so reagiert hat, braucht es jetzt Therapie? Oder manche rufen an und sagen, haben Sie Adressen zu Therapeuten? Und dann sagen wir, nee, wir können da auch nichts machen, wir haben keinen besonderen Draht zu Therapeuten. Und es muss auch nicht zwingend sein. Dann besprechen wir eben drüber, wie die Situation ist. Das ist natürlich was anderes, wenn Kinder schon vorbelastet sind mit psychischen Erkrankungen und dann sowas passiert, dann kann das natürlich nochmal alles verstärkt werden, ganz klar.
Na klar, ja.
Ja. Ja.
Nimm uns mal ein bisschen mit auf diese, ja, auf diese Reise. Also 2015 wurdet ihr gegründet. Was waren so diese besonderen Meilensteine bis jetzt eben auch?
Ja, was besonders bewegend war, war, dass wir nach kurzer Zeit, so nach 2, 3 Jahren, in eine besondere Spendenaktion kamen von der Allgemeinen Zeitung in Mainz. Und haben, wow, 60.000 Euro von den Lesern bekommen.
Boah, wie toll.
Das war großartig, ja.
Ja.
Das war wirklich so sehr überraschend, weil wir ja noch gar nicht so bekannt waren. Aber klar, die Zeitung hat über uns berichtet und auch Familien vorgestellt, die betroffen waren. Und das hat scheinbar dann auch wirklich gewirkt und berührt, dass wir diese große Unterstützung am Anfang hatten. Und so hat sich das Ganze dann weitergetragen. Also ich habe 5 Jahre ehrenamtlich den Verein aufgebaut. Da bin ich 2008 hauptamtlich eingestiegen, ja, aber auch nur mit 75%. Und das 10 Jahre lang. Und dann jetzt so seit 10 Jahren bin ich 100% dabei. Und inzwischen sind wir auf 4 Personen angewachsen. So das schön. Kernteam. Der Vorstand sind 3 Personen. Das ist der Gerhard als Arzt und Sozialpädagoge. Und dann haben wir noch einen kranken Vater und einen Vater, der seine Frau durch Krebs verloren hat. Mhm. Das sind alles Menschen, die auch Erfahrung haben. Gerhards Eltern zum Beispiel sind auch durch Krebs gestorben.
Und bei dir auch, weil das dann, hier so ein Herzenprojekt ist.
Okay. Ja, gut, dass du das nochmal sagst, Nie. Also wir sind verschont, die ganze Familie, da bin ich auch sehr dankbar. Und trotzdem durch die Arbeit im Krankenhaus, ja, durch die 14 Jahre in der Klinik, hat mich das doch sehr berührt, welche Schicksale wir dort erlebt haben. Und durch die Gruppe, die wir dort aufgebaut haben, also wir haben quasi angefangen mit einer geleiteten Selbsthilfegruppe in Alzey im DRK-Krankenhaus und haben dort mit onkologisch erkrankten Erwachsenen, haben die begleitet, ja. Medizinisch begleitet, aber auch psychosozial, sozialrechtlich. Und ich habe damals ehrenamtlich schon Freizeitaktionen organisiert für die ganze Familie. Und so kam man natürlich auch irgendwann zu dem Thema, ja, wie sage ich es meinem Kind? Ja. Klar. Und dann haben wir spezielle Partnertreffen gemacht, ohne die erkrankten Frauen und umgekehrt. Dann auch mit den Kindern Treffen gemacht. Das waren quasi so die Vorläufer von der Flüsterbrust. Und als ich dann vom Krankenhaus weg bin, gab es diese Gruppe ja noch. Und dann haben wir gesagt, oh, das ist sehr schade, wenn sich das auflösen würde. Und in Alzey gab es damals keine Selbsthilfegruppe für Frauen.
Ach so. Ja.
Und weil die Mehrheit der Menschen in der Gruppe Frauen waren, haben wir dann in Alzey die Selbsthilfegruppe Krebs gegründet mit diesen Frauen. Ja, das war sehr schön. Und ich habe in meiner Zeit im Krankenhaus auch einen Hospizverein mitgegründet. Ich habe eine Sterbe- und Trauerbegleiterausbildung gemacht und über diesen Weg habe ich ganz wundervolle Menschen kennengelernt. Und wir haben damals auch gesagt, oh, das ist sehr schade, wenn wir jetzt auseinandergehen. Wir haben so viel gemeinsam erarbeitet und erlebt. Und dann haben wir den Hospizverein Dasein e.V. in Alzey gegründet und den gibt's auch immer noch. Da bin ich ganz, ganz happy und stolz, dass wir den Mut hatten, denn das war noch sehr ungewöhnlich, weil die Hospizbewegung da auch noch nicht ganz so war wie jetzt. Ja, da gab es auch noch sehr wenige stationäre Hospize zum Beispiel. Mhm. Das ist ja heute in den meisten Kliniken so, dass man stationäre Hospize hat oder eben auch außerhalb immer mehr gebaut werden. Das ist ganz großartig. Und die ja auch inzwischen finanziert werden. Das war damals auch nicht der Fall. Da musste man einen Eigenanteil tragen. Genau. Und du hast es ja im Eingangstext auch schon gesagt. Wir finanzieren uns rein über Spenden. Mhm. Wobei wir auch einen kleinen Anteil über die GKV, das ist diese Gemeinschaftsförderung der gesetzlichen Krankenkassen, bekommen über eine Pauschalförderung. Das geht aber alles nur über Antrag. Und dann haben wir eine Vereinbarung mit der AOK Rheinland-Pfalz-Saarland, die als einzige Krankenkasse uns auch mit unseren Projekten fördert. Projekte können zum Beispiel sein, dass wir Gruppenangebote machen für die Familien, dass die sich kennenlernen, dass wir was Schönes Gemeinsames unternehmen, erlebnispädagogische Dinge wie Klettern, Reiten, Bogenschießen, Stand-up-Paddeln.
Ach, wie schön.
All diese Dinge, die man dann, wenn schönes Wetter ist, zusammen machen kann oder wenn das Wetter nicht so toll ist, drin mit Musik oder was malen. Wir haben auch Kinderrechte-Stühle gestaltet. Das Thema Kinderrechte ist bei uns auch immer sehr präsent. Und ja, wir schauen auch gemeinsam mit den Familien auf andere Themen, die so in der Familie aktuell sind, ne? Auch mit Kindern, Jugendlichen, wenn sie andere Sorgen haben, mit Freunden es Probleme gibt oder Schulsorgen haben oder es finanzielle Sorgen gibt. Also all das kann man auch mit uns besprechen, weil das ja auch die ganze Familie und das Leben beeinflusst. Das ist nicht so, dass wir immer nur über Krebs reden und wir lachen auch zusammen, wir haben Spaß, wir haben hier tolle Spiele, wir haben super schöne Musikinstrumente, Schlagzeuge, Handpans, Trommeln aller Art, wir haben einen ganz tollen Snoozel-Ecke zum Entspannen und Spielen und Rollenspiele machen. Wir haben wunderbare Spiele auch, Brettspiele oder Kartenspiele zum Kennenlernen oder auch nach einem Verlust. Spiele. Es gibt ein ganz tolles Trauerland-Spiel vom Manfred Vogt Spieleverlag. Also der hat ganz tolle Spiele, kann ich nur empfehlen. Sind nicht ganz günstig, aber sehr effektiv. Also machen richtig Spaß und sind toll. Ja, wir machen auch Vorträge inzwischen, also schon länger. Fortbildungen. Es gibt eine wichtige Fortbildung in der Dr. Mildred Scheel Akademie in Köln. Falls das jemand noch nicht kennt. Die haben ein ganz tolles Angebot für Erkrankte, für Angehörige, aber auch für Multiplikatoren, alle, die mit Krebsbetroffenen arbeiten. Und da haben wir seit über 10 Jahren einmal im Jahr ein 3-Tage-Seminar, Gerhard und ich, zum Thema Leben mit der Familiendiagnose Krebs und Leben mit Trauer, Abschied, Sterben, Tod. An 3 Tagen kann man ganz intensiv sich austauschen. Und das Tolle ist auch, dass eben die Betroffenen oder die Fachleute, die da sind, manchmal ist es auch so, dass, so wie du eigentlich, ne, erkrankte Fach, jemand aus dem Fach ist und aber selbst auch erkrankt war. Also es ist eine ganz gemischte Gruppe und man kann so viel voneinander lernen. Das ist wirklich ganz toll. Und das Programm kommt immer Ende des Jahres raus und sobald das Programm steht, kann man sich dann auch anmelden. Und vor allen Dingen ist das Seminar dort gefördert von der Deutschen Krebshilfe und ist auch sehr bezahlbar. Also es kostet so um die 270 Euro 3 Tage mit Übernachtung, Frühstück und Mittagessen. Also da kann ich eigentlich nichts sagen. Ja. Wir freuen uns immer, dass wir dort sein dürfen, weil, ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, wir uns wünschen, dass das noch mehr Schule macht. Dass immer noch mehr ins Bewusstsein gelangt. Deswegen haben wir auch den Welttag ins Leben gerufen. Und an dem Tag machen inzwischen auch viele Fachkolleginnen und Kollegen Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen oder Pressemitteilungen, damit es eben noch mehr in das Bewusstsein gelangt und damit Menschen noch mutiger sind, miteinander offen zu sein. Und wir haben 2021 und 2023 einen Flüsterpost-Song geschrieben, die man auch auf unserer Website hören kann oder auf YouTube. Der heißt Mut tut gut. Und weil ich als Kind auch schon immer gesungen habe und wir einige Kinder haben und Eltern, die auch gerne singen, haben wir das dann auch gemeinsam in einem professionellen Studio aufgenommen. Und der Produzent hat dann auch die Musik dazu geschrieben. Also das ist ein ganz besonderer Song. Es gibt auch den Liedtext und den Noten, die Noten dazu auf unserer Website. Und wir freuen uns, wenn das geteilt wird. Und nächstes Jahr machen wir noch ein Musikvideo dazu. Und dann möchte ich auch in 2 Jahren, wenn das geht, noch einen englischen Text machen, damit es eben international wird. Die Idee dahinter ist eben auch, noch mehr Menschen zu erreichen, zu ermutigen und das eben auch auf der ganzen Welt nach Möglichkeit.
Ja.
Denn das ist ja nicht nur in Deutschland der Fall.
Wahnsinn. Liebe Anita, kannst du uns einmal erzählen, wie es dazu kam, dass ihr nominiert worden seid für den Shine a Light Award?
Ja, wir haben außer dem Shine a Light Award auch schon den Kinderschutzpreis bekommen. 2016, Toll. Da haben wir uns riesig drüber gefreut. Das hat uns damals wirklich zum einen auch sehr geehrt, aber zum anderen auch sehr geholfen in der Öffentlichkeit.
Absolut,
weil natürlich auch das bekannt gemacht wurde. Und
na klar.
Das hat uns wirklich auch nochmal, erstens ist es schön, das sagen zu können, weil es den Menschen ja auch zeigt, dass sie uns vertrauen können. Das ist ja uns auch wichtig. Ja, wir haben jetzt kein Gütesiegel. Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich sowas auf die Fahne zu schreiben, aber da braucht man dann jede Menge es sind jede Menge Anforderungen, die man erfüllen muss. Und es kostet auch viel Geld, sowas zu machen. Deswegen dieser Kinderschutzpreis vom Kinderschutzbund, Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Rheinland-Pfalz, war uns sehr wichtig. Mhm. Dann haben wir auch noch ganz am Anfang den Helmut-Wölte-Preis bekommen von der DAPO, der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für psychosoziale Onkologie. Es gibt noch einen anderen Preis. Und ja, dann eben den Scheine-Light-Award. Und das war auch einfach so toll und so bewegend. Und ich bin so dankbar auch, dass nicht wir uns um den Preis bemüht haben. Ich kannte ehrlicherweise weder Yes We Cancer noch die YesCon noch den Shine Light Award. Also,
oh, okay.
Ich kannte das gar nicht und zu meiner Schande muss ich das gestehen. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir es jetzt kennen und ich fördere das auch immer. Ich sage es auch immer, weil ich ja in Berlin war und gesehen habe, was das für eine großartige Gemeinschaft ist. Mhm. Eine tolle Netzwerkarbeit. Es gab wunderbare Vorträge. Wir waren ja auch auf einem Podium zusammen mit der Frau Becker und der Frau Lessig. Und wir werden auch mit diesen beiden Unternehmerinnen gemeinsam eine App für Kinder und Jugendliche entwickeln.
Oh, wow, wie schön.
Das war auch toll. Und wir konnten diesen Infostand haben. Wir haben uns kennengelernt. Also es war wirklich eine ganz fantastische Veranstaltung. Kann ich nur empfehlen. Ja, und wie hat sich das zugetragen? Ich habe einen Anruf bekommen. Und dann hieß es erstmal ja, ob wir denn zu YesCon kommen möchten. Und dann habe ich gesagt, oh, Berlin ist ganz schön weit weg und ich muss mal schauen. Und dann hieß es ja, aber ihr seid für einen Preis nominiert. Okay, da konnte ich ja dann nicht Nein sagen. Ne? Aber ich habe dann gesagt, also es ist weit weg, es ist eine lange Reise von uns, aber wie wäre es denn, wenn ich jemanden mitbringen darf? Und dann haben sie eingewilligt. Mhm. Und dann habe ich eine Mutter und ihre Tochter mitgenommen.
Ach, wie schön. Mutter,
ja, mit ihrer 15-jährigen Tochter, die wir schon lange begleiten. In dem Fall, ich kann auch darüber sprechen, weil sie sehr offen damit umgehen. Sie haben das ja auch, die Mariola war auch auf dem Podium mit.
Habe ich gesehen, ja.
Ja, da war es so, dass beide Eltern erkrankt waren. Die Mutter ist soweit stabil, hat aber durch die Behandlungen, durch die Therapien viele Nebenwirkungen und ja auch noch Beschwerden. Der Vater hat auch einige Jahre damit gelebt, aber leider ist er im Dezember dann gestorben. Hm. Ja, aber das Schöne ist auch, wenn wir Familien sehr lange begleiten können, weil wir dann die Entwicklung mitbekommen und auch gerade die Entwicklung der Kinder und dann die Familien in jeder Phase mit begleiten können. Ja, aber es ist natürlich alles freiwillig und jeder darf das so entscheiden, wie er möchte. Ja, ich fand das großartig, dass Tanja und Mariola zugesagt haben, mitzukommen und dass vor allen Dingen Yes We Cancer zugestimmt haben, auch die Kosten für die beiden zu übernehmen, Übernachtung und dass wir keine Ausgaben hatten, auch für die Preisübernachtung. So. Mhm. Das war sehr großzügig. Und dann natürlich, wie du es ja gesagt hast, die Deutsche Postcode-Lotterie.
Schweres Wort, das ja.
Das so oft geübt und jetzt verspreche ich mich. dass wir dann eben auch dieses Preisgeld bekommen haben von 10.000 Euro, was für uns auch eine große Hilfe ist natürlich. Also ich bin da immer noch sehr dankbar, auch über die tollen Kontakte. Also auch die anderen Preisträger, wir waren ja nicht alleine, es sind ja drei andere gewesen. Und eine hat ja auch den Publikumspreis noch bekommen. Und wir durften ja auch alle was noch vor dem Publikum sagen. Und all das trägt ja auch wieder dazu bei, dass wir noch bekannter werden.
Was wichtig ist,
also auch unser Thema bekannt wird vor allem.
Ja.
Ja, also insofern bin ich immer noch sehr beseelt, auch von diesen drei Tagen. Und ich kann es nur empfehlen, wirklich, es einmal mindestens zu machen. Es gibt so viele tolle Informationen und es gibt ja auch so viele großartige Institutionen, Organisationen, Vereine, die sich für krebserkrankte Erwachsene oder auch junge Erwachsene einsetzen.
Ja.
Und mein großer Wunsch wäre, dass wir in Deutschland von der Bundesregierung eine Website haben, wo sich alle Vereine oder Organisationen registrieren können, die eine Unterstützung für Kinder anbieten in schwierigen Lebenslagen. Also Kinder krebskranker Eltern, Kinder psychisch kranker Eltern, Kindern, die Gewalt erleben, Kinder von Drogenabhängigen, also Kinder, ja, die in schwierigen Lebensverhältnissen, ja, leben. Und es gibt so viele tolle Angebote in Deutschland, aber die sind nicht alle transparent.
Ja, ich weiß, ja.
Wir haben zwar das Internet, man kann Stichpunkte eingeben und findet auch Informationen. Aber deswegen haben wir auch das Verzeichnis erstellt, aktualisiert. Und das kann man auf unserer Website finden unter viele Infos und Linktipps. Und da ist das Verzeichnis als PDF. Und das neueste Verzeichnis ist immer auf unserer Website. Und wie gesagt, es darf gerne runtergeladen und auch geteilt werden. Und da ist beschrieben, welche Organisationen es gibt und was die machen. Ob die zum Beispiel ehrenamtlich arbeiten oder hauptamtlich, ob es was kostet oder nicht und was sie genau inhaltlich anbieten.
Wieso wichtig, ja. Wahnsinn. So schön. Liebe Anita, gibt es noch etwas, was du gerne mit uns teilen möchtest, was du gerne mit der Welt teilen möchtest, was dir noch am Herzen liegt? Weil wir kommen ja auch so langsam zum Ende des Interviews. Ja. Ich glaube, wir könnten hier noch 3 Stunden weitersprechen, ohne Probleme. Ja. Aber gibt es noch etwas?
Ja, ich würde schon gerne nochmal so vielleicht ein bisschen zusammenfassen und sagen, appellieren an die Erwachsenen, dass es zwar legitim ist, erstmal Angst zu haben und Kinder schützen zu wollen, aber auf längere Sicht es nicht sinnvoll ist, weil man dann die Kinder alleine lässt und sich dann eben Probleme entwickeln können, jeglicher Art. Und ich möchte gerne ermutigen, denn die Eltern, die den Mut hatten, mit ihren Kindern offen zu reden, denen fällt ein Stein vom Herzen. Das heißt nicht, dass alles gut ist. Ja, das heißt nicht, dass es nicht auch schwierige Situationen geben kann, dass es immer noch Ängste gibt.
Natürlich.
Aber dann kann man wenigstens gemeinsam darüber sprechen und kann gemeinsam diesen Weg gehen und sich unterstützen oder vielleicht Hilfe holen. Ja, das gilt genauso für Erwachsene. Also es ist wichtig, offen miteinander zu sein, aber trotzdem auch nicht immer alles vor den Kindern auszubreiten. Das ist das andere Extrem. Das soll auch nicht sein. Man soll schon genau überlegen, was sage ich, was ist sinnvoll und was sage ich vielleicht jetzt noch nicht und erst später. Ne? So gemäß dem Leitsatz. Ich muss nicht immer alles sofort sagen. Ja, Mut haben, sich Unterstützung holen, Geduld haben, abwarten, Zeit geben, sich selbst Zeit geben, den anderen Zeit geben. Jeder hat seinen Weg, seinen eigenen individuellen Weg.
Ja.
Und dann gibt es den Weg als Familie. Und das ist nicht leicht. Und wir wissen alle, wie schwer auch Kommunikation sein kann, ne? Dass Missverständnisse entstehen und die richtigen Worte zu finden. Und ja, das muss man dann üben. Deswegen braucht man Zeit und braucht Geduld mit sich selbst, mit den anderen, sich auch Dinge verzeihen, wenn es mal nicht so gut geklappt hat, wenn man vielleicht wieder in alte Muster gerutscht ist und man wollte es eigentlich anders machen. Also das ist nur menschlich, ja.
Total.
Aber es ist nie zu spät, wieder anzufangen, immer wieder zu probieren. Wenn man was verändern möchte, dann kann man das auch.
Ja.
Und wenn einer nicht mitzieht, dann kann man es für sich machen. Und wenn man für sich was tut und verändert, dann hat es auch Auswirkungen auf die anderen. Ja. Und vor allen Dingen würde ich gerne nochmal sagen, den Kindern mehr zutrauen, ihnen mehr vertrauen und mit ihnen offen und ehrlich sprechen. Und die Kinder zeigen uns ihren Weg. Die zeigen, was wollen sie wissen, wie viel wollen sie wissen. Und manche Kinder sagen dann, okay, jetzt gehe ich mal wieder spielen. Und das heißt nicht, dass sie kein Interesse mehr haben. Das heißt erstmal, für heute ist gut.
Ja.
Dann kann man sagen, super, mach das. Wenn du neue Fragen hast, dann komm wieder. Also gelassen, versuchen gelassen damit umzugehen, mit der belasteten Situation, so gelassen wie möglich und schauen, was passiert. Und wir gehen genau diesen Weg mit den Familien mit und alles ist freiwillig und wenn die Familie irgendwann feststellt, jetzt können wir auch alleine wieder gehen, dann ist gut. Dann sagen wir, wunderbar, Ihr wisst, wo wir sind, wenn ihr uns braucht. Geht euren Weg. Denn wir wollen uns hier eigentlich überflüssig machen.
Ja.
Ja. Und die Familien wissen, sie können sich jederzeit melden. Und es gibt auch Familien, die nur zu unseren Gruppenangeboten kommen inzwischen, weil sie sagen, wir möchten gern Kontakt halten, wir brauchen aber die Unterstützung im Alltag nicht mehr. Mhm. Und das ist auch cool.
Ja, ja, klar.
Und es sind auch schon Freundschaften entstanden.
Ja, absolut. Ja.
Und gerade nochmal so als Abschluss vielleicht, ich kann sehr gut verstehen, wie schwer es Erwachsenen fällt, über das Thema Trauer, Sterben, Tod, Abschied zu sprechen. Aber auch da möchte ich appellieren. Es gehört zu unserem Leben dazu. Kinder lernen schon als kleine Kinder zu trauern, wenn ein Spielzeug kaputt geht.
Genau.
Wenn Freundschaften Probleme machen, wenn Trennungen passieren, wenn Haustiere sterben, wenn Oma, Opa stirbt oder sie hören von Nachbarn, die gestorben sind. Also Trauer und Abschied, Sterben, Tod ist Teil unseres Lebens und es macht keinen Sinn, Kinder davor schützen zu wollen. Früher oder später haben sie sowieso, hören sie davon und sie wollen ja dann auch verstehen, was bedeutet das, ne? Nur muss man wissen, dass Kinder verschiedene Entwicklungsphasen haben und Kinder, man sagt so bis, naja, 5, können schon 5-Jährige manchmal verstehen, was Endlichkeit bedeutet, aber so bis 4 haben Kinder keine Vorstellung, dass Menschen oder Tiere, die gestorben sind, nicht mehr zurückkommen.
Ja? Okay.
Das beginnt dann, je nach Entwicklung, durchaus schon ab dem 5., so habe ich es erlebt, 5. Lebensjahr. Und Studien sagen, naja, 6, 7 Jahre, aber wir erleben, dass die Kinder heute viel früher entwickelt sind
und
verstehen können, was es bedeutet. Und das müssen wir im Kopf haben, ja? Und Kinder auch da nicht alleine lassen, auch Kinder mit zur Beerdigung nehmen, wenn sie das möchten. Wenn sie es nicht möchten, dann fragen, warum möchtest du nicht mitkommen? Hast du für irgendwas Angst? Was könnte passieren, ja?
Ja.
Und wir empfehlen auch immer, Vertraute mitzunehmen, die für die Kinder da sind, weil vielleicht das Elternteil selbst sehr mit der Trauer beschäftigt ist und dann können die anderen Vertrauenspersonen sich um die Kinder kümmern, gerade wenn die jünger sind. Ne? Also da kann man auch ganz viel oder im Vorfeld schon beim Abschied, wenn man weiß, dass der Abschied kommt, kann man so viel Gutes tun, dass die Familie gemeinsam erstmal das kommuniziert, dass alle Bescheid wissen, aber auch dann die Zeit nutzen für sich.
Ja.
Diese gemeinsame wertvolle Zeit nutzen, individuell nutzen. Und auch da können wir Tipps geben, wir können da gemeinsam durchgehen und kreativ sein. Und es gibt zum Beispiel auch das Familienhörbuch, hast du davon hast du schon gehört, ne? Das möchte ich an der Stelle auch gerne, oder die Ulmer Schatzkiste, die Ulmer Schatz Familienhörbuch macht es mit Tonaufnahmen der Stimme von den lebensverkürzt erkrankten Menschen, die alles nochmal sprechen können, aufsprechen können für ihre Liebsten. Und das wird dann professionell ganz toll bearbeitet. Ich glaube auch
absolut,
mit Musik, wenn man das möchte. Ne? Und die Ulmer Schatzkiste, die machen das mit Filmaufnahmen.
Wow, wie schön.
Und das ist auch spendenbasiert, aber kostenfrei für die Betroffenen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Es gibt auch tolle Literatur inzwischen für Kinder, für Erwachsene. Fachbücher auch oder Broschüren, die helfen zu ermutigen. Es gibt auch eine Jugendbroschüre zum Beispiel über die Frankfurter Kolleginnen und Kollegen von Hilfe für Kinder krebskranker Eltern, die eine Jugendbroschüre herausgegeben haben. Die auch toll ist, weil für Jugendliche gibt es nicht so viel, auch nicht so viel Literatur.
Ja, das stimmt. Das ist so.
Mehr für jüngere Kinder.
Ja, oder für kleine.
Für trauernde Kinder dann besonders. Ja. Da gibt es ganz viel Literatur und nicht jedes Buch ist wirklich gut geeignet. Denn man sollte ja zum Beispiel auch nicht sagen, derjenige ist von uns gegangen, der ist eingeschlafen. Der hat uns verlassen im schlimmsten Falle. Ne? Denn die Kinder nehmen uns beim Wort und glauben dann, okay, wenn der eingeschlafen ist, dann wacht er wieder auf. Oder wenn ich einschlafe, heißt es dann, dass ich auch sterben werde. Das sind diese Gedanken, die passieren können. Nicht müssen, aber können.
Ja.
Deswegen sollte man immer die Dinge beim Namen nennen. Ich habe Krebs und die Person ist leider jetzt gestorben oder wird sterben. Ne? Mhm. Also da kann man so viel Gutes tun im Vorfeld, dann auch währenddessen, wenn ein Abschied ansteht, wenn der Mensch noch lebt. Ein Abschied von einem lebenden Menschen ist nochmal was anderes als von einem verstorbenen Menschen. Aber auch der Abschied von einem Verstorbenen, wenn es zu Lebzeiten nicht mehr möglich war, ist ein guter Abschied oder kann sehr hilfreich sein. Oder wenn es das auch nicht möglich ist, dann kann ja eben auch die Trauerfeier ein guter Weg sein, sich zu verabschieden. Oder auch später nochmal ans Grab zu gehen. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Auch Erinnerungs- und Trauerbücher kann man nutzen. Man kann Sarg oder Urne bemalen. Das haben wir alles mit den Familien auch schon gemacht.
Und so schön.
Das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen schwierig okay. an, dass man sich das nicht so gut vorstellen kann. Aber es ist so heilsam und so schön, so berührend, dass man gemeinsam als Familie diese Stunden da verbringen kann, um Abschied zu nehmen, nochmal ganz intensiv Abschied zu nehmen, auf eine kreative Weise der verstorbenen Person Geschenke mitgeben und wirklich sich die Zeit zu nehmen. Also es gibt so viele tolle Möglichkeiten, einen Abschied im Vorfeld, dann auch wenn es akut ist, zu gestalten und auch danach noch zu bearbeiten. Ganz wichtig für Erwachsene und für Kinder. Beiden Seiten. Vielleicht nochmal als allerletztes Wort. Erwachsene trauern in der Regel ein bisschen anders als Kinder. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, dass die Erwachsenen, die sind ja meistens in so einem mit Scheuklappen in dieser Situation, dass sie trauern und eigentlich erstmal total überfordert sind oder sie funktionieren total und schieben alles weg.
Genau.
Bei den Kindern ist es so, also das Risiko ist eben, wenn Erwachsene das alles so wegschieben, dass es dann wie ein Boomerang irgendwann zurückkommt, dass es sie einholt. Bei den Kindern, bei den jüngeren Kindern ist oft der Vorteil, dass sie so springen können von in diese normale, des Alltags, in die Alltagspfütze und dann wieder in diese Trauerpfütze.
Mhm.
Dass sie einen Selbstschutz haben und für sich dann entscheiden, wann sie sich mit Trauer auseinandersetzen, wann sie weinen, wann sie traurig sind, was sie dann machen oder wann sie auch wieder fröhlich sein wollen.
Ja.
Und spielen und das normale Leben leben wollen. Mhm. Da haben die Kinder uns was voraus und wir können von Kindern auch viel lernen. Das ist auch nochmal wichtig, wenn wir es schaffen, uns auf ihre Ebene zu begeben und sie wirklich ernst zu nehmen, Zeit mit ihnen zu verbringen und ihnen die Angebote zu machen, dass man offen reden kann. Wenn sie es nicht wollen, okay, dann sollen sie auf sich achten, aber dann vielleicht später. Alles hat seine Zeit.
Ja.
Vielleicht ist das ein gutes Schlusswort.
Ja, also wenn das kein gutes Schlusswort ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Ja, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, du könntest hier noch stundenlang weiter erzählen und ich danke dir auf jeden Fall so sehr, dass du da warst, liebe Anita, dass du uns mitgenommen hast und man spürt wirklich dass du es mit so viel Liebe machst, also mit so viel Hingabe dann eben auch und was du auch für ein einfühlsamer Mensch auch vor allem auch bist. Ich kenne ja nicht das andere Team, sondern ich kenne jetzt ja nur dich, kann ja nur von dir sprechen, aber ich habe mich schon total wohl gefühlt in dem Interview eben auch mit dir und ich glaube, dass du und oder dass ihr generell eine so, so Riesenstütze seid auch für jeden da draußen dann eben auch und deswegen ist mein Appell eben auch an die Zuhörer heute nach diesem Gespräch, also erstmal natürlich, dass sich das jeder anhört und dass es auch jeden betrifft in einer Art und Weise natürlich auch und ja, dass es euch gibt vor allem auch und dass man da nochmal darauf hinweist, ja, wenn ihr etwas Gutes tun möchtet, dann seid doch so gut und geht das nächste Mal eben keinen Kaffee trinken, sondern spendet dann eben lieber einen kleinen Beitrag dann eben für Flüsterpost. Wir verlinken natürlich auch hier alles in den Shownotes und es ist so, so wichtig eben auch eure Arbeit, die ihr macht dann auch und ich unterstütze euch natürlich auch von Herzen gerne, alles was irgendwie in meiner Hand liegt, das mache ich sehr, sehr gerne, was eben auch vom Herzen kommt, weil es mir ein absolutes Herzensprojekt ist und
Ja, wie gesagt, weil ich ja auch selber davon aussprechen kann, obwohl ich eben schon ein bisschen älter war. Aber es ist so, dass man es braucht und dass jedes Kind, wo eben ein Erwachsener an Krebs erkrankt ist oder eben auch gestorben ist, dass er wirklich eine Schulter braucht zum Anlehnen, um seine Ängste zu teilen, dann eben auch darüber zu sprechen und innerlich nicht zerbricht. Und ich glaube, dass es so, so unglaublich wertvoll auch ist, was ihr alles tut. Und so wie du es ja auch sagst, das Familienhörbuch, was ja auch schon hier war, natürlich auch die liebe Judith und auch das andere Projekt, was du eben genannt hast, also dass es so viele Möglichkeiten gibt, dann eben auch, wenn man davon weiß, und das ist eben dieses Stichwort, viele wissen gar nicht, was es alles für Angebote gibt, weil dann gibt es so viele Angebote, dann weißt du gar nicht, welches ist denn jetzt transparent und welches soll ist eben jetzt nicht so für mich geeignet. Und deswegen finde ich das fantastisch, dass ihr eben auch so ein Verzeichnis da angelegt habt, wo man eben auch nochmal genau gucken kann. Und ja, also ich wünsche euch von Herzen natürlich das Allerbeste, dass ihr noch ganz, ganz vielen Familien weiterhelfen könnt. Dann eben auch, macht genauso weiter. Und ich habe keine Worte mehr, weil ich gerade tief berührt bin, eben auch von diesem Gespräch, und ich hoffe sehr, dass euch das Gespräch gefallen hat und würde mich natürlich auch von Herzen freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn ich hier jemand Neues hier sitzen habe und wenn du Lust hast, deine Geschichte auch zu erzählen zum rund um das Thema Krebs, sei es als Betroffene, sei es als Angehörige, sei es aber auch als Arzt oder eben auch Vereinsmitglied, dann melde ich von Herzen gerne, weil wir brauchen einfach diese Geschichten und Kinder sind unsere Zukunft und deswegen ist es so ganz so, so wichtig, eben auch über dieses Thema zu sprechen, ohne Ängste zu haben, über das Thema zu sprechen, Tod, Trauer, was das Sterben, was das Normalste auf der ganzen Welt ist, und trotzdem trauen sich so, so viele Menschen nicht darüber zu sprechen, weil so viele Ängste einfach da sind und dass man eben auch ja diesen kleinen Kinderseelen eben viel mehr zumuten darf, dann eben auch, und sie nicht nur komplett in Watte stecken darf, ja. Das wünsche ich dir von Herzen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Danke, dass du da bist. Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du den Podcast mit der Welt teilst, damit dir natürlich noch viel, viel mehr Menschen da draußen Mut machen kann. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Kendra.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.